Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal steht das 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes im Mittelpunkt. Thematisch geht es darin um den richtigen Umgang mit gewissen Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind für den Apostel Paulus offenbar ein wichtiges Thema. Wichtig genug, dass er immerhin 3 Kapitel des 1. Korintherbriefes diesem Thema widmet. Aber wenn man genau hinsieht, dann bekommt man hier und da den Eindruck, als ob sich die Christen in Korinth mit dem rechten Gebrauch der Gaben schwer tun. So ist der Apostel Paulus in Kapitel 12 ausführlich darauf eingegangen, dass die sehr unterschiedlichen Gaben unter den Christen zu keinem Konkurrenzkampf führen sollen. Denn alle in einer christlichen Gemeinde gleichen den Körperteilen und Organen eines lebendigen Körpers, sagt Paulus, und bezeichnet die Gemeinde deshalb als Leib Christi. Alle Gemeindeglieder sollen ihre Gaben so einsetzen, dass sie dem gesamten Leib Christi nützen. Auch das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes ließ erahnen, dass der rechte Gebrauch der Geistesgaben unter den Korinthern ein heißes Eisen war. »Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht«, sagt Paulus, »so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.« Mit dieser provokanten Aussage beginnt das sogenannte Hohelied der Liebe. Darin wird eine ganze Reihe von verschiedenen erstrebenswerten Gaben genannt. Doch ihnen allen gemeinsam ist, dass sie ohne die vom Heiligen Geist geschenkte Liebe nichts wert sind. Die Tatsache, dass Paulus auch darauf sehr ausführlich eingeht, deutet darauf hin, dass der lieblose Gebrauch verschiedener Geistesgaben in der christlichen Gemeinde von Korinth durchaus vorgekommen ist. Das nun vor uns liegende Kapitel 14 verstärkt noch den Eindruck, dass der Apostel Paulus manche Vorstellungen der Christen korrigieren will. So scheint er beispielsweise die unter den Korinthern ziemlich beliebte Gabe der Zungenrede ein wenig hinten anstellen zu wollen, während er die Gabe der prophetischen Rede mehr in den Vordergrund rückt. In Vers 1 fordert er die Christen auf: »Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede.« Die Liebe hat Paulus im Kapitel zuvor als die alles bestimmende Kraft beschrieben, von der sämtliche Gaben des Heiligen Geistes geprägt sein sollen. Trotzdem sind die einzelnen Gaben in ihrer Unterschiedlichkeit wichtig. Bemüht euch um sie, fordert Paulus die Christen ausdrücklich auf. Doch eine bestimmte Gabe scheint ihm besonders wichtig zu sein. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Die Gabe der prophetischen Rede. Ich habe es in der vorletzten Sendung schon mal erwähnt. Damit ist meines Erachtens nicht so sehr die Gabe gemeint, einen Blick in die ferne Zukunft werfen zu können, sondern die Gabe, anderen Menschen zu erklären, was Jesu Wille für ihr Leben ist. Genau diese Gabe braucht jeder Prediger auf einer Kanzel, damit die alten Worte der Bibel von den Menschen verstanden werden und damit sie erkennen, wie sie die Worte der Bibel in ihrem eigenen Leben umsetzen können. Die Verkündigung des Wortes Gottes scheint damit für den Apostel Paulus das Wichtigste zu sein. Und fast automatisch fragt man sich, wichtiger als was? Die Antwort darauf und auch eine Begründung dafür finden wir in den Versen 2 und 3. Dort schreibt Paulus: »Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung.« Also, Paulus hält es offenbar für wichtig, dass das prophetische Reden innerhalb der Gemeinde nicht vernachlässigt wird. Dieses prophetische Reden dient den Menschen, wie gerade gehört, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Diese Umschreibung legt nahe, dass es hier tatsächlich um eine Tätigkeit geht, die der eines Pastors oder Predigers nahe kommt. denn es geht darum, anderen Christen zu erklären, was Jesu Wille für ihr alltägliches Leben ist. Offenbar zu wichtig genommen wird in der Gemeinde von Korinth dagegen die Gabe der Zungenrede. Damit ist die Fähigkeit gemeint, in einer für Menschen unverständlichen Sprache reden und vor allem beten zu können. Rein menschlich gesehen ist dies für viele eine ziemlich spektakuläre Gabe, weshalb sie vermutlich von manchen Korinthern überbewertet wurde. Alles in allem habe ich den Eindruck, Paulus sorgt sich darum, dass die Korinther zu einer abgehobenen und wirklichkeitsfremden Gemeinde werden könnten. Fanatismus und Gefühlsduselei gilt es darum, von vornherein zu verhindern. Aus heutiger Sicht scheint es verwirrend, dass Paulus die Zungenrede noch in Kapitel 12 als eine von vielen guten Gaben genannt hat, die der Heilige Geist den Christen schenkt, während er in Kapitel 14 beinahe schon davor warnt. Richtig nachvollziehbar ist das nur, wenn man davon ausgeht, dass es in der Gemeinde von Korinth eine sehr starke Überbetonung der Zungenrede gab. Johannes Chrysostomos, einer der frühen Kirchenväter, äußerte sich bereits Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts folgendermaßen: Was Paulus in diesem Abschnitt schreibt, ist schwer nachzuvollziehen. Aber das liegt vermutlich daran, dass wir nicht wissen, wie die Umstände damals waren, zu denen er sich geäußert hat. Die Empfänger seines Briefes dagegen wussten sehr genau, was Paulus kritisierte. Ich bin mir bewusst, dass die Gabe der Zungenrede auch heute noch von vielen Christen hoch geschätzt wird. Andere wiederum wissen nichts damit anzufangen und lehnen sie vollkommen ab. Ich für meinen Teil versuche, anhand des Neuen Testaments herauszufinden, welchen Stellenwert ich der Zungenrede zumessen sollte. Und da fällt mir zunächst mal auf, dass Jesus anscheinend niemals in Zungen gesprochen hat. Was den Apostel Paulus betrifft, so gibt es zwar keine Schilderung, die uns exakt darüber Auskunft gibt, bei welcher Gelegenheit er in Zungen geredet hat. Geschweige denn, ist uns eines seiner Gebete in Zungenrede überliefert. Aber in Vers 18 unseres Bibeltextes bezeugt er: Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Diesen Vers habe ich einfach so zur Kenntnis genommen, bis ich einmal an einer Studienreise in die heutige Türkei teilgenommen habe. Dort besuchten wir verschiedene Orte, an denen einst der Apostel Paulus gewirkt hat. Es ist wirklich bewundernswert, welche Mühen er auf sich genommen hat, um von seiner Heimatstadt Tarsus aus, die direkt an der Mittelmeerküste der heutigen Türkei liegt, ins Landesinnere, nach Kleinasien, dem heutigen Anatolien, vorzudringen. Er sah es als seine Verpflichtung an, die von ihm gegründeten Gemeinden zu besuchen und dort, wie man so schön sagt, nach dem Rechten zu sehen. Hunderte von Kilometern musste er zurücklegen und traf dabei wohl auch immer wieder auf Menschen, deren Sprache er eigentlich nicht oder zumindest kaum hätte verstehen dürfen. Doch offensichtlich führte er mit ihnen tiefgehende theologische Gespräche. Wie ist so etwas möglich? Mehr und mehr habe ich den Verdacht, dass die Zungenrede, wie Paulus sie praktiziert hat, mit dem vergleichbar ist, was beim allerersten Pfingstfest nach der Ausgießung des Heiligen Geistes auch geschehen ist. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 wird berichtet: Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wörtlich in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und es kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Fragten sich viele verwundert. Ein Teil des sogenannten Pfingstwunders bestand also darin, dass sich Menschen miteinander verständigen konnten, für die die Sprache des jeweils anderen eine Fremdsprache war. Könnte es nicht sein, dass Paulus genau so etwas auch erlebt hat, als er in Kleinasien unterwegs war, um dort die neu gegründeten Gemeinden zu besuchen? Vielleicht meint er dieses Phänomen, wenn er später in Vers 18 unseres Bibeltextes schreibt: Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Möglicherweise möchte Paulus den Christen in Korinth damit sagen: Wenn ihr unbedingt in Zungen reden wollt, dann geht doch in die Mission und verkündigt das Evangelium. denn da gibt es genügend Gelegenheit, in fremden Zungen, also in fremden Sprachen, zu reden. Manchmal werde ich von Christen, die meine Meinung in dieser Sache nicht so recht teilen können, auf eine andere Bibelstelle hingewiesen, die belegen soll, dass Paulus doch, und zwar nicht im Sinne einer Fremdsprache, in Zungen redete bzw. Zungenrede verstehen konnte. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, erzählt Paulus davon, wie er einmal entrückt wurde bis in den dritten Himmel, bis ins Paradies, wie es heißt, und dort unaussprechliche Worte hörte. Doch auch in diesem Fall habe ich große Zweifel, ob es hier tatsächlich um Zungenrede geht. Mit den unaussprechlichen Worten sind meines Erachtens eher Worte gemeint, die Paulus für sich behalten und nicht weitererzählen sollte. Kehren wir nun wieder zu unserem Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief zurück. In Kapitel 14, Vers 2 schreibt Paulus also: Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Hier ist zweifellos die Zungenrede gemeint, die nichts mit Fremdsprachenkenntnissen zu tun hat. Denn hier heißt es ja ausdrücklich, wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Wenn aber schon die Zungenrede innerhalb der Gemeinde so praktiziert wird, dass andere etwas davon mitbekommen, dann soll auch jemand bereitstehen, der die Zungenrede in eine herkömmliche Sprache übersetzt. So fordert es Paulus später in diesem Kapitel. Ansonsten wird die Zungenrede im Neuen Testament nur ein paar wenige Male erwähnt. Auch im Zusammenhang mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten hat es sie gegeben, zusätzlich zu dem Sprachenwunder, von dem ich vorhin erzählt habe. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen 4 und 5. Paulus schreibt dort: Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Hier spürt man einerseits wieder die Wertschätzung, die Paulus der Gabe der Zungenrede entgegenbringt, andererseits schränkt er sofort ein, prophetisch reden zu können, ist noch viel wichtiger. Mit dem prophetisch Reden ist, wie ich vorhin schon erläutert habe, die Weitergabe und Auslegung des Wortes Gottes gemeint. Zu einer Zeit, als es das Neue Testament, so wie wir es kennen, noch nicht gab, war die Bezeichnung prophetisch reden noch zutreffender als heutzutage. Eben weil ein Verkündiger vollkommen darauf angewiesen war, von Gott die richtigen Worte für seine Zuhörer in den Mund gelegt zu bekommen. In den Versen 6 bis 8 stellt nun Paulus den Christen in Korinth ein paar Fragen, die man beinahe schon als schlitzohrig bezeichnen kann. Denn erneut will er ihnen damit den beschränkten Wert der Zungenrede vor Augen führen. Er schreibt: Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält sich's doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Paulus vergleicht hier also die Zungenrede, die für Außenstehende mitunter sehr befremdlich klingt, mit den Tönen von Musikinstrumenten, die zwar irgendein Geräusch ergeben, die sich aber weder zu einer Melodie noch zu einem Kampfsignal zusammenfinden. Solche Töne sind weder ein Genuss, noch werden dadurch irgendwelche Informationen übermittelt. Weiter argumentiert Paulus ab Vers 9: So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet, und der redet, wird mich nicht verstehen. so auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Wer also in Zungen redet, der bete, dass er's auch auslegen könne. Soweit die Verse 9 bis 13. Die entscheidende Frage für Paulus ist also, ob die Gemeinde aus dem, was jemand in Zungen redet, Nutzen ziehen kann. Wenn das nicht der Fall ist, so die nüchterne Schlussfolgerung, ist es besser, die Gabe der Zungenrede nicht öffentlich in der Gemeinde zu praktizieren. In Ordnung, wird nun der eine oder andere denken, dann spare ich mir das Zungenreden eben ganz für den privaten Rahmen auf. Doch was Paulus nun als nächstes schreibt, stellt sogar dieses Verhalten in Frage. In Vers 14 heißt es nämlich, »Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinne habe, bleibt ohne Frucht.« Anders ausgedrückt, wenn ich in Zungen bete, dann verstehe ich selbst nicht, was ich bete. Und deshalb hat niemand etwas davon. Die ganze Sache bleibt ohne Frucht. Tja, die Christen in Korinth, die wohl zum Teil wirklich begeistert gewesen sind von der Gabe der Zungenrede, dürften angesichts dieser Worte fast sprachlos geworden sein. Paulus ahnt wohl, dass sich die Korinther provoziert fühlen könnten, und erklärt nun, wie es nach seiner Auffassung richtig ist. Ich lese weiter ab Vers 15. »Wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du aber Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen.« Soweit die Verse 15 bis 19. Hier merkt man, dass Paulus als der große Heidenmissionar allergrößten Wert auf die Verständlichkeit seiner Worte legt. Kein Unkundiger soll sich ausgeschlossen fühlen, wenn Christen in der Gemeinde sozusagen Insiderwissen austauschen oder irgendwelche Rituale pflegen. Die Einstellung des Apostels mag zwar manch einem zu weit gehen, aber, und darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, sie ist wohl eine Folge dessen, was sich in der Gemeinde in Korinth tagtäglich abgespielt hat. Darauf kann Paulus nur mit außerordentlich harten Worten reagieren. In Vers 20 redet Paulus die Korinther auch wieder als Kinder an. Sie erinnern sich vielleicht, in Kapitel 3 hatte er das schon einmal gemacht und ihnen damit ihre Unmündigkeit, ihr unreifes Verhalten in geistlichen Dingen und ihre fleischliche Gesinnung vorgeworfen. Hier nun also die Verse 20 bis 22. Paulus schreibt, »Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen.« Im Gesetz steht geschrieben, ich will in andern Zungen und mit andern Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Die Zungenrede ein Zeichen für die Ungläubigen? Für mich ist diese Aussage ein weiterer Hinweis darauf, dass Paulus an manchen Stellen schlichtweg die Fähigkeit meint, sich in einer Fremdsprache verständigen zu können, ohne allerdings diese Fremdsprache selbst gelernt zu haben. Für die Gläubigen dagegen ist es wichtiger, so Paulus, der sogenannten prophetischen Rede Beachtung zu schenken. Eben weil eine gute Predigt Trost, Korrektur und Ermahnung sein kann. Ab Vers 23 führt Paulus das bisher schon Gesagte noch weiter aus. Er schreibt, »Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme, und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt.« Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Paulus spricht mir hier wirklich aus dem Herzen. Wenn wir als Christen andere Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, müssen wir uns überlegen, wie wir uns ihnen präsentieren. Es geht nicht darum, ihnen irgendetwas vorzuspielen. Aber als Gemeinde sollten wir uns ein gutes Stück weit auf sie einlassen. Ob wir es mit Menschen zu tun bekommen, die gebildet und wohlhabend sind, oder mit Menschen, die sich nur mit Mühe durchs Leben boxen, sie alle sind es wert, dass wir sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen heißen und sie nicht unnötig durch frommes Gehabe abschrecken. Zurück zu unserem Bibeltext. Ab Vers 26 schreibt Paulus weiter: Wie ist es denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei, und einer nach dem andern, und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selbst und für Gott. Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden, und die anderen lasst darüber urteilen. Wenn aber einem andern, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem andern, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Tja, vieles ist möglich innerhalb einer christlichen Gemeinde, das macht Paulus hier deutlich und dürfte damit auch diejenigen versöhnlich stimmen, die leicht verschnupft auf seine Haltung zur Zungenrede reagiert haben. Ja, auch die Zungenrede kann ihren Platz finden bei einer Zusammenkunft der Gemeinde. Und über eine Predigt darf natürlich diskutiert werden, nicht um dem Prediger eins auszuwischen, sondern um Missverständnisse und Fehler auszuräumen und um gemeinsam im Glauben zu wachsen. Ziemlich am Schluss von Vers 33 beginnt nun ein Abschnitt, der bis auf den heutigen Tag in einigen Gemeinden, Gemeindeverbänden und Kirchen für handfesten Streit sorgt. Denn es heißt dort: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Verse keine ausreichende Begründung darstellen, um beispielsweise einer Frau das Predigen zu verbieten. Warum nicht? Nehme ich diese Aussage des Neuen Testaments etwa nicht ernst? Und gibt es vielleicht auch noch andere Passagen, die ich außer Kraft setzen möchte, weil sie mir nicht in den Kram passen? Nun, das ist keineswegs meine Absicht. Sondern gerade weil ich die Bibel ernst nehme, muss ich mich auch mit anderen Bibelstellen auseinandersetzen, die etwas zu einem bestimmten Thema zu sagen haben. Und was die Frauen angeht, die angeblich zu schweigen haben, so finde ich bei Paulus selbst und obendrein auch noch im ersten Korintherbrief eine Aussage, die gegen ein generelles Sprechverbot für Frauen spricht. In Kapitel 11, Vers 5 heißt es wörtlich: Eine Frau aber, die, offenbar im Gottesdienst, betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Abgesehen von der Frage der Kopfbedeckung geht Paulus hier ganz selbstverständlich davon aus, dass eine Frau im Gottesdienst öffentlich beten und prophetisch reden, also predigen darf. Wie ist das nun aber mit der Aussage in Einklang zu bringen? Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Meines Erachtens muss es hier um eine ganz bestimmte Form des Redens gehen, die der Apostel Paulus den Frauen nicht zubilligen möchte. Ob es speziell um die Zungenrede geht oder um ein eigenmächtiges Dazwischenfragen? Und schon werden wir auch wieder mit der Problematik konfrontiert, dass nicht alles, was Paulus vor rund 2000 Jahren den Christen im heidnisch geprägten Korinth ans Herz gelegt hat, auch heute noch Gültigkeit haben muss. Die Bibel ernst zu nehmen bedeutet eben auch, danach zu fragen, an wen ein bestimmtes Wort gerichtet wurde und in welcher Situation. Der erste Brief des Apostels Paulus an die Korinther wurde eben, wie der Name des Briefes schon sagt, an die Christen in Korinth gerichtet. In Bezug darauf, wie das Wort Gottes in einer Gemeinde verkündigt wird, warnt Paulus ab Vers 36 davor, es durch die Art der Verkündigung und durch allerlei frommes Beiwerk zu verfälschen. Ja, er redet den Christen ins Gewissen, indem er sie fragt, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist's allein zu euch gekommen? Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt. Dass Gottes Wort unverfälscht verkündigt wird, das sollte immer ganz oben stehen auf der Prioritätenliste einer Gemeinde. Denn dieses Wort ist von Gott ausgegangen. Menschen haben nicht das Recht, es zu verändern oder es etwa durch fromme Traditionen in seiner Aussagekraft zu verschleiern. Ganz zum Schluss dieses Kapitels steckt Paulus noch einmal recht versöhnliche Töne an und reicht damit auch jenen Christen die Hand, denen die Gabe der Zungenrede wichtig ist. In den Versen 39 und 40 schreibt er, darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Auch dieser allerletzte Satz lässt vermuten, dass Paulus manches in diesem Kapitel absichtlich ein wenig überspitzt formuliert hat, eben weil es bei den Korinthern nicht immer ehrbar und ordentlich zugegangen ist. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.